häufig stellt man sich die Onkologie sehr traurig vor, auf eine Art, oder? Und ich glaube, das Spannende, was man ja auch lernt, ist, dass das auch ganz viele sehr positive und bereichernde Begegnungen sind in diesem Gebiet.
Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
Andreas Wick, ich bin Onkologe am USZ, seit jetzt ein bisschen mehr als 4 Jahre, bald 4,5 Jahre. Ich bin hier einerseits eben unterwegs im Gebiet von der Krebsmedizin, direkt Patientenbetreuung, stationär ambulant, auf der anderen Seite aber auch mit dem Tumorzentrum, also mit der übergeordneten Struktur, die dann über die Klinik hinweg auch sich um die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen kümmert.
Der Andreas Wicki ist ein Tumorspezialist. In dieser Folge erzählt er, wie sich der Kampf gegen Tumor in den letzten Jahren verändert hat und welche Rolle dabei die künstliche Intelligenz spielt. Er erklärt, wieso das sogenannte Tumorboard so wichtig ist, und er zeigt, was für ihn ganz persönlich das Schönste ist am Beruf des Onkologen. Der Andreas Wicki ist nicht nur ein Facharzt, er ist auch ein bisschen ein Detektiv. Wenn ein Patient oder eine Patientin zu ihm kommt mit einem Tumorbefund, dann muss er zuerst ganz viel recherchieren. Was ist es für ein Tumor? Wieso ist er entstanden? Wie aggressiv ist er und wo hat er Schwachstellen? Alles das mit dem Ziel herauszufinden, wie man ihn am besten bekämpfen kann.
Also wenn jetzt jemand kommt, ein Patient zu mir, und ich weiss, der Patient hat Lungenkrebs, dann kann ich noch nicht sagen, ist das jetzt eine ganz schlimme Situation, wo ich damit rechnen muss, das kommt innerhalb von einem halben Jahr nicht gut. Oder ist das eine Situation, wo man eine Chance hat, irgendwie 30% oder 50% in 10 Jahren immer noch zu leben damit oder vielleicht sogar geheilt sein.
Lungenkrebs, wie in diesem Beispiel, ist eine der häufigsten Krebsarten. Und eine der tödlichsten. Bei den Frauen ist Brustkrebs am häufigsten, bei den Männern Prostatakrebs. Unabhängig vom Geschlecht ist Darmkrebs ebenfalls häufig und dann gibt es noch ganz viele andere Formen. Jede mit ihren Eigenheiten, mit ihren Gefahren, aber eben auch mit ihren Behandlungsmöglichkeiten. Und wie ein guter Detektiv braucht auch Andreas Wicki 2 Fähigkeiten. Erstens, er muss gut analysieren können und muss in einem Berg von Indizien genau die richtigen Hinweise finden. Und zweitens, er muss gut mit Menschen umgehen. 2 komplett gegensätzliche Welten, sagt er.
Und das Spannende daran ist, dass man ja wie 2 sehr konträre Welten zusammenbringen kann. Sie haben auf der einen Seite haben sie die total wissenschaftliche Welt mit biologischen Daten, mit klinischen Studien, wie erzeugt man Wissen zu so einem komplexen Gebiet. Und auf der anderen Seite ist es sehr menschlich. Das ist eine Erkrankung, wo sehr nah an unsere Patienten, an Menschen herangeht. Es ist häufig eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und der Spagat über die 2 doch sehr grossen Gebiete, das ist etwas, was mich schon immer sehr fasziniert hat.
Zum Onkologe werden macht man ein Medizinstudium, das dauert 6 Jahre. Nachher bildet man sich zum Facharzt für medizinische Onkologie weiter. Die Ausbildung dauert mindestens nochmal 6 Jahre, mit einer Rotation in den verschiedenen Abteilungen. Und dann ist man bereit, um sich als Fachärztin oder Facharzt ganz am Kampf gegen den Krebs zu verschreiben. Natürlich gilt aber auch in diesem Bereich, lebenslanges Lernen ist Pflicht. Vor allem in so einem Gebiet, wo sich dank der Forschung schnell entwickelt. Dazu nicht zu vergessen auch die Erfahrung, die man sich mit den Jahren erarbeitet, auch die hat einen grossen Stellenwert. Wenn Andreas Wicki zum ersten Mal einem Patienten oder einer Patientin begegnet, müssen er und sein Team zuerst einmal herausfinden, was für einen Tumor die Person hat. Da kommt es nicht nur darauf an, wo ein Tumor ist. Heutzutage schaut man auf ganz viele andere Merkmale.
Vor 15 Jahren ist Lungenkrebs jetzt 2 Arten gegeben. Oder heute haben wir mindestens etwa 20 verschiedene Arten, die wir auch ganz unterschiedlich behandeln tun. Und schlussendlich, die Daten kommen aus 2 grossen Schienen. Das eine ist Biologie. Oder wir versuchen zu verstehen, wie der Tumor funktioniert, was sind die Mechanismen, was sind Schwachstellen, wo man dann eine Therapie dagegen machen kann. Und der zweite grosse Teil ist, wenn wir das machen, oder wenn wir die Daten erheben, aus so einer Probe raus zum Beispiel, dann müssen wir irgendwann suchen, ob wir ähnliche Patientinnen und Patienten finden, die schon einmal eine Therapie hatten, wo wir wissen, wie es rausgekommen ist.
Das USZ sucht da nicht nur in den eigenen Patientenakten nach ähnlichen Fällen, sondern man versucht heute immer mehr, um Daten mit Spitälern aus der ganzen Welt auszutauschen, also grosse Krebsregister anzulegen. In diesen Registern legen die Spitäler Daten hinterlegen, wie zum Beispiel die Diagnose, die Art des Krebs, wie man behandelt hat und was dabei herausgekommen ist. Das Ziel dieser Krebsregister ist es, dass man wichtige Erkenntnisse über die Erkrankung und die geeignete Behandlung gewinnen kann und die dann eben auch miteinander austauschen. Das ist natürlich alles anonymisiert, der Datenschutz ist sehr wichtig. Aber auch anonyme Daten können entscheidende Hinweise geben, welcher Therapieansatz das funktionieren könnte. Die grosse Herausforderung ist es, in dem Meer von Daten genau die richtigen Datenpunkte herauszufischen. Wenn man heute bei einer Patientin eine Laborprobe nimmt von einem Tumor, dann kann man aus dieser einzigen Probe bis zu 43'000 Datenpunkte auslesen.
Und das kann man sich gut vorstellen, dass man das als Arzt oder als Mensch generell ja keine Chance hat, mit all diesen Datenpunkten zu rankommen und eine sinnvolle Schlussfolgerung aus dem herauszuziehen.
Aber zum Glück haben die Ärztinnen und Ärzte heute die Unterstützung von Computermodellen. Zum Teil ist das Statistik. Da berechnet also ein Computer, wie hoch die Chance ist, dass genau dieser Tumor auf das und das Medikament anspringt. Zum Teil ist es aber auch schon künstliche Intelligenz. Also ein Modell, das selber lernt, was funktioniert. Man gibt Daten in das Modell rein, es kommt etwas raus, man bewertet das. Ist das ein realistisches Resultat oder nicht? Und so wird das Modell immer besser. Je nach Krebsart kann es zum Teil die bessere Diagnose stellen als ein Mensch.
Chemotherapien sind tatsächlich sehr gut im Voraussagen, was die richtige Therapie ist.
Da braucht es also wenig Unterstützung von den Computermodellen. Dann gibt es aber auch ganz spezialisierte Medikamente, die zum Beispiel die Blutversorgung vom Tumor unterbinden sollten. Aber eben, die Betonung liegt auf dem Wort «sollten».
Dort können Sie praktische Münzen werfen, oder? Wenn ich als Arzt das entscheide, ob das funktioniert. Die Maschine hingegen kriegt das dann mit etwa 85% Wahrscheinlichkeit an, also deutlich besser.
Kein Wunder, werden solche Modelle immer wichtiger. Einerseits bei der Auswertung von Daten, aber eben auch schon vorher, bei der Erfassung und Kategorisierung.
Das erste Gebiet, wo wir es jetzt wirklich auch im Alltag haben, wo man nicht so viel merkt davon, ist das Krebsregister.
Damit man später Daten aus dem Krebsregister beziehen kann, muss man die ja zuerst einmal einfüllen. Früher war das Handarbeit, jetzt macht das die KI selbstständig und macht aus einem medizinischen Bericht automatisch einen Eintrag im Register. Die KI die entscheidet selber, welche Elemente von dem Bericht wo abgefüllt werden müssen. So hilft die KI nicht nur bei einer besseren Diagnose, sondern sie entlastet auch das medizinische Personal. Wenn die KI da gewisse Aufgaben übernehmen kann, wird bei den Ärztinnen und Ärzten Zeit frei für den Kontakt mit den Patientinnen und Patienten. Wobei, auch dort könnte in Zukunft KI zum Einsatz kommen. Natürlich wird der Kontakt jetzt nicht komplett digitalisiert. Eine Sprechstunde die macht man auch in Zukunft mit einem echten Arzt. Aber wenn es nur zwischendurch mal ein Mail ist, dann wird das vielleicht schon bald von einer KI geschrieben.
Interessanterweise gibt es ja eine Studie, die recht umstritten ist. Die ist vor etwa 1,5 Jahren rausgekommen. Und dort ist es darum gegangen, dass Patientinnen und Patienten Fragen stellen können. Und dann kommen Antworten zu diesen Fragen, medizinische Fragen, kommen von Ärzten oder kommen von einer künstlichen Intelligenz. Und das Spannende, was man sich angeschaut hat, ist nicht der Inhalt, sondern man hat sich angeschaut oder man hat Patienten entscheiden lassen, welche Antworten sind empathischer. Und wenn sie das machen, ohne dass sie einen Menschen treffen, einfach via E-Mail, dann ist interessanterweise sind die Antworten von der künstlichen Intelligenz als empathischer eingeschätzt worden.
Diese Studie hat in der Fachwelt gerade kurz einen Sturm ausgelöst. Und es sind nicht alle zufrieden gewesen. Aber der Andreas Wicki glaubt, dass schon etwas könnte dran sein. Man hat ja E-Mail-Verkehr untersucht, und er selber muss pro Tag etwa 300 Mails beantworten.
Und wahrscheinlich, wenn man einfach eine E-Mail beantwortet, der hat halt keine Zeit, oder? Und dann gibt es eine kurze Antwort und der AI kann natürlich irgendwie zwei Seiten wundervoll formulieren und das gibt deren nichts zu tun. Also, da kann man sich schon vorstellen, warum denn das auch was empathischer rüberkommt.
Aber natürlich bleibt das gute alte Gespräch von Mensch zu Mensch extrem wichtig. Einerseits mit den Patientinnen und Patienten, andererseits auch mit den Hausärzten und Fachspezialistinnen. Ein detaillierter Austausch findet in den sogenannten Tumorboards statt. Da kommt jeden Tag eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten zusammen und diskutiert über die aktuellen Patientinnen und Patienten, um die bestmögliche Therapie für jeden und jede Einzelne von ihnen zu finden.
75-jährige Patienten mit ziröspapillärem High-Grade, ziröspapillärem Ovarialkarzinom, Bevacizumab zusätzlich. Sie hatte auch Foundation One gehabt.
Foundation One ist, dass die HRD-Signature negativ, stabil.
Östrogenrezeptor positiv.
MTAP-Loss, da waren keine Ovarialen eingeschlossen.
MTA-Pro-Volativen, PRMT5.
Wir wissen nicht, was ist.
Kann man anschauen.
Ich habe noch nie die Kriterien angeschaut.
Okay, super, dann nehme ich es gerne mit an.
Das ist ein unspektakuläres Setting. Es ist in der Regel ein Raum, der relativ dunkel ist, nicht allzu viele Fenster hat, mit Bildschirm, wenn man auch Bilder anschauen will, wo vielleicht 20 Leute, ab und zu 30 Leute drinnen sitzen.
Die Leute, die gehören zu ganz verschiedenen Fachrichtungen. Zum Beispiel von der Chirurgie über die Onkologie bis zu der Pathologie. Da kommt enorm viel Wissen und Erfahrung zusammen. Mehr über die Fachrichtungen sind in anderen Folgen von USZ Direkt zu hören.
Und schlussendlich schaut man sich die Situation an, schaut vielleicht CTs, Röntgenbilder an, wo ist der Tumor, was ist befallen und muss dann diskutieren, zuerst einmal in welcher Situation sind wir. Ist das eine Situation, wo wir versuchen, eine Heilung herbeizuführen? Ist das eine Situation, wo wir denken, wir können keine Heilung herbeiführen?
Bei gewissen Fällen sind sich dann schnell alle einig, was es da für eine Therapie braucht.
Und dann gibt es andere Situationen, wo es halt Diskussion gibt, und das ist schon der Kern vom Board, dass man sagt, man hat alle Disziplinen dabei. Und dann kann jeder quasi sagen, ja, was ich anzubieten habe von meinem Fachgebiet, ist das. Wie vergleicht sich das zu den anderen Fachgebieten? Und dann kann man nachher zusammen entscheiden, wie man das macht.
Schlussendlich gibt es dann immer einen Therapievorschlag, den die Ärztinnen und Ärzte mit den Patientinnen und Patienten besprechen. Wenn es zwei Lösungen gibt, wo beide etwa die gleiche Chance haben, dann gehen auch mal mehrere Ärzte zusammen an eine Sprechstunde.
Wenn wir jetzt darüber geredet haben, sollen wir das jetzt operativ angehen und die Knoten rausoperieren oder sollen wir eine Bestrahlung machen, dann gibt es eine gemeinsame Sprechstunde von der Chirurgen und der Strahlentherapeuten und dann tut man das mit den Patienten besprechen, wenn es etwas ist, wo effektiv beide Wege funktionieren können.
Die richtige Lösung sucht man nicht nur im einzelnen Tumorboard oder innerhalb des USZ, sondern es gibt auch noch einen Austausch darüber raus. Im CCCZ oder auf Deutsch im Tumorzentrum. Das ist eine Organisationsstruktur, die über mehrere Kliniken und Institutionen liegt.
Mit dem tun wir auf dem Platz Zürich dann im Bereich von der Universität, vom Universitätsspital, aber auch vom Kinderspital Balgrist, tun wir alles zusammenfassen, was eben mit Tumorerkrankungen zu tun hat.
Bei dieser Zusammenarbeit tut man zum Beispiel gemeinsam Daten erfassen, aber auch gewisse Standards definieren, damit in all diesen Häusern ein ähnlicher Weg gelebt wird. Das Ziel ist in jeder Situation gleich. Den Patientinnen und Patienten möglichst gut zu helfen und ihnen eine möglichst grosse Lebensqualität zu geben. Das gilt für die Patientinnen und Patienten am USZ, aber auch zum Beispiel für solche, die eigentlich in einem anderen Spital sind, aber aus USZ kommen, weil sie noch eine zweite Meinung einholen wollen. Gerade bei so schwerwiegenden Entscheidungen ist das häufig sinnvoll. Wenn man relativ früh einen Tumor findet, der noch nicht so gross ist, dann tut man auch heute meistens operieren. Alternativ kann man es auch lokal bestrahlen, zum Beispiel, wenn eine Operation aus irgendeinem Grund nicht möglich ist.
Und das ist relativ neu, das ist jetzt erst etwa seit einem Jahr so, dass man wirklich auch für sehr frühe Tumorarten schon eine Immuntherapie macht. Das heisst, man versucht, das Immunsystem so zu stimulieren, dass es den Tumor erkennt und dann auch eine Reaktion dagegen macht.
Man probiert also, die weißen Blutkörper im Körper anzuregen. Die sind ja dafür da, Eindringlinge zu bekämpfen. Aber weil ein Tumor kein wirklicher Eindringling ist, sondern aus körpereigenen Zellen besteht, erkennen das die weißen Blutkörper nicht. Man kann sie aber mit einem ganz bestimmten Eiweiß animieren, dass sie aktiv werden sollen. Im Grossen und Ganzen funktioniert die Methode schon recht gut, aber es braucht immer noch viel mehr Forschung und Entwicklung, um die Details wirklich richtig anzubekommen. Auch in dieser Forschung helfen natürlich Daten, die man auswerten kann. Diese Daten muss man zuerst einmal erheben. Und dann braucht es die richtigen Leute, die sich mit Data Science und künstlicher Intelligenz auskennen. Diese Talente sind heutzutage sehr gefragt. Eine junge Datenwissenschaftlerin kann in Zürich zum USZ arbeiten, aber sie kann auch zu Google. Dort haben sie natürlich mehr Freiheiten, sagt Andreas Wicki, weil die medizinische Forschung sehr stark reguliert ist, während man bei einem grossen Tech-Konzern einfach mal ausprobieren kann. Dafür macht man in der Medizin etwas sehr Sinnstiftendes und man hat direkter mit den Menschen zu tun. Das ist für Andreas Wicki immer wieder eindrücklich. Auch wenn ihm die Geschichten manchmal sehr nahe gehen.
Junge Patienten oder auch junge Eltern zum Teil, oder 25, 30, mit Krebserkrankungen, die das zum Teil auch unglaublich tapfer tragen. und irgendwie sehr abgeklärt sind, wo man immer wieder denkt, wie machen die das eigentlich? Und wo man sich fragt, könnte ich das, oder, wenn ich in dieser Situation wäre?
Das sind eindrückliche Begegnungen, wo er auch immer wieder etwas für sich lernen kann, sagt Andreas Wicki.
Häufig stellt man sich die Onkologie sehr, traurig vor, auf eine Art. Oder? Und ich glaube, das Spannende, was man ja auch lernt, ist, dass das auch ganz viele sehr positive und bereichernde Begegnungen sind, oder, wo man da hat in diesem Gebiet. Ich meine, man muss natürlich eine gewisse positive Grundeinstellung haben zum Leben, das hilft sicher einmal. Man muss auch in der Lage sein, einmal etwas hinter sich zu lassen. Oder? Man kann nicht alles jeden Moment mit sich herumtragen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, glaube ich, dass man sich darauf einlassen kann. Am Schluss sind es wirklich einzelne Menschen mit einzelnen Schicksalen.
Das Arbeiten mit seinen Patientinnen und Patienten hat Andreas Wicki gelernt, geduldig zu sein. Er selber ist nämlich recht ein ungeduldiger Mensch.
Aber es ist auch ein bisschen Umgehen mit so schicksalhaften Ereignissen, wo man manchmal auch wieder heimgeht und denkt, vielleicht sollte ich mich selber und auch meinen Beruf einen Tick weniger ernst nehmen.
Andreas Wicki ist sehr dankbar für seinen Beruf und seine Familie.
Oder wenn man mir jetzt sagen würde, ja, jetzt in 3 Jahren ist fertig oder so, würde ich jetzt nicht sagen, oh, dann habe ich etwas falsch gemacht oder dann hätte ich ja ganz etwas anderes müssen machen im Leben. Das ist nicht so. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Oder? Das Leben ist ja nicht so lang. Und da muss man wissen, was einem wichtig ist in dieser Zeit. Aber wenn man nicht mit Krebspatienten zu tun hat, ist das etwas, was einem ganz gut tut, wenn man sich das von Zeit zu Zeit überlegt.
Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Nico Leuenberger, der Christina Baron und mir, der Andrea Blatter von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf usz.ch/podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.